Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor-Podcast. Noise, also Englisch für Krach oder Lärm, das ist eine Spielart der experimentellen Musik, in der klassische Töne zum Beispiel durch Geräusche ersetzt werden. Einer der ganz großen Noise-Pioniere, das ist Joe Klanz. Der Mann ist in der Schweiz geboren, lebt in Berlin und ist Grenzgänger durch und durch. Bei seinen Auftritten, da setzt er nicht nur seinen eigenen Körper als Klangkörper ein, er nutzt auch jede Menge elektronischer Effekte, er arbeitet mal mit Orchester oder sehr häufig und gern auch mit manipulierten Plattenspieler. Das ist verstörend, das ist brachial, oft aber auch sehr ironisch und verspielt und genau so würde ich auch die Tonalität des Dokumentarfilms beschreiben, den Marcel Derek Ramsey jetzt über Joe Klanz gedreht hat. My Life's a Gunshot heißt er und Regisseur und Protagonist sind unsere Gäste im heutigen Kompressor-Podcast.
Ja, hallo. Okay. Danke.
Life's a Gunshot heißt dieser Film, denn er führt zu dem vielleicht furchtbarsten Geräusch in ihrem Leben, Joe Klanz, einem Geräusch, das für ihre Arbeit zynisch gesprochen sowas wie ein Urknall ist. Inwieweit hat dieser eine Ton ihr gesamtes Werk beeinflusst?
Naja, also das war halt schon klar sehr einschneidend in meinem Leben. Ich war 13 Jahre alt und habe den Schuss halt gehört. Und dieses Geräusch, also dieser Schuss, dieser Knall, der halt das Leben meines Vaters durch seine eigene Hand ausgelöscht hat, das ist halt lange geblieben in meinem Kopf bis heute. Und das hat dann halt, als ich mit Musik angefangen habe, auch sehr, sehr eine große Rolle gespielt. Habe das ja auch oft verarbeitet, einen Abschiedsbrief, den er geschrieben hat, den er hinterlassen hat. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon so ein Signalton, der ganz viel beeinflusst hat, musikalisch bei mir auch.
In der Dokumentation, da sehen wir, wie sie an diesen Ort zurückgehen, wie sie auf das Dach steigen. Und genau dieses auf das Dach steigen, das haben sie auch musikalisch in ihrem Werk verarbeitet.
Ja, das ist richtig, genau.
A man is walking up the stairs. First floor. He's holding a rifle in his hand. Second floor. Third floor.
Was genau hören wir hier?
Es geht darum, dass mein Vater da halt dann wirklich auf dieses Dach hochgestiegen ist, im Treppenhaus rauf, mit seinem Armeegewehr, das ja in der Schweiz jeder wehrpflichtige Mann zu Hause hat, im Schrank stehen mit einer Dose Munition. Und der ist halt da hochgestiegen und hat sich dann da oben umgebracht. Und ich habe halt das dann mit diesen Schritten, die man hört, ne, also dieses Duck, 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 a man is walking up the stairs, he's holding a rifle in his hand. Ich habe das dann halt so textlich und auch musikalisch dann umgesetzt in einem Stück von mir.
Das ist eine sehr intime Frage, aber dieser Brief, von dem Sie gerade sprechen, hat sich Ihr Vater von Ihnen persönlich auch verabschiedet?
Ja, er hat einen Abschnitt mir gewidmet im Brief, genau wie er einen Abschnitt auch meiner Mutter, also seiner Frau, gewidmet hat und seinen Geschwistern und Eltern. Ja.
Derek Ramsey, wie kamen Sie eigentlich ursprünglich auf die Idee und auch auf den Wunsch für diesen Film? Sie sind ja eng befreundet, war das schon vorher so?
Ja, das ist aus unserer Biografie entstanden. Wir haben ein bisschen ein ähnliches Schicksal, vaterlos aufgewachsen, haben uns früh mit schon bestehendem Material gewidmet, also Joke mit Tönen. Ich habe da mit Found Footage gearbeitet und es gab immer wieder Kollaborationen. Und da war es dann für meinen ersten Film, das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, habe ich dann gefunden, das wäre doch auch wieder toll, wenn wir da zusammen was machen könnten. Das hat sich dann aber auch über eine lange Zeit hingezogen, ein Lernprozess, sehr intensiv.
Sie sind auch vaterlos aufgewachsen und diese Erfahrung mit der Vaterlosigkeit, die, so suggeriert es wenigstens der Film, versuchen Sie in gewisser Weise durch die Beziehung zu Ihrem Sohn zu kompensieren. Ist der Eindruck so richtig? Ist das auch so intendiert?
Ja, ich denke, diese Lücke, die da hinterlassen wird, die man nicht weitergeben möchte, ich glaube, das prägt schon. Und da denke ich, ein Rollenmodell, wo ich denke, dass Väter halt verschiedene Versionen machen können und nicht schlussendlich sich das Leben nehmen, weil sie da überfordert sind mit diesem Schock, plötzlich Vater und Verantwortung zu haben.
Marcel Derek Ramsey und Joe Klanz zu Gast im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. My Life's a Gunshot, so heißt die sehr sehenswerte Dokumentation über den Noise-Künstler Joe Klanz. Sicher kein Mann, den Sie in den Charts finden werden, aber der gebürtige Schweizer hat weltweit eine sehr treue und immer größer werdende Fangemeinde, die ihn für Soundwelten wie diese hier liebt. Sie haben möglicherweise, liebe Hörerschaft, bisher den Eindruck gewinnen müssen, dass das hier alles sehr, sehr traurig, tragisch, von großem seelischen Schmerz getragen ist. Aber wirklich interessant ist ja, dass Sie, Joe Glanz, im Grunde alle Geräusche, die Sie aus der Umgebung finden, zu einer Art Steinbruch machen, aus dem Sie Material für Ihre Soundkunst nehmen. Hier zum Beispiel funken gerade mal ein paar Kirchenglocken in die Filmaufnahmen. Ich habe mich gefragt, war diese Szene eigentlich inszeniert oder spontan?
Eigentlich ist alles in diesem Film, wie auch Joes Kunst, improvisiert. In der Schweiz hat es unglaublich viele Kirchenglocken, die immer wieder strömen.
Man kann gar nicht in Ruhe reden.
Genau. Oder Flugzeug. Und ich dachte, das ist doch ein toller Schnipsel, den wir da benötigen können. Mhm.
Nochmal zu dem Aspekt des Humors. Sie haben sich ja nicht zufällig Joke genannt. Und Sudden Infant heißt Ihr Bandprojekt. Mhm. Warum das?
Also Joke ist ja eigentlich nicht selbst gewählt von mir, sondern das ist ein Spitzname, den ich mit 15, 16 gekriegt habe von meinen Kumpels damals, so in den Punkzeiten. Und der ist halt geblieben. Und Sudden Infant, mein Bandprojekt, habe ich halt eigentlich diesen Namen gewählt, als auch mein Sohn auf die Welt kam. Also plötzlich war da ein Säugling eigentlich. Und ja, und dann war das halt so eine Art umfassendes Projekt, wo ich halt alles habe einfließen lassen. Alle Geräusche, alle Töne, alle Sachen, die da passiert sind in diesem neuen Leben als Vater und mit diesem tollen kleinen Jungen, der halt so viel Inspiration auch bringt.
Sie nennen sich Turntablist, denn der Plattenspieler ist auch ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug für Sie. Und hier hören wir mal einen Ausschnitt gemeinsam mit Ute Wassermann, was Sie daraus zaubern. Das ist ja extrem schwierig, überhaupt auszumachen, wo hier der Vokalanteil liegt und wo hier der Plattenspieler zu hören ist. Ist das möglicherweise auch, was Sie daran reizt? Also, dass der Plattenspieler wie so eine Art analoges Bollwerk auch ist in Zeiten von Digitalisierung, Verflüssigung?
Auf jeden Fall. Also für mich, ich bin ja eher ein bisschen oldschool, war immer dieses Haptische auch ganz wichtig. Also, dass ich etwas anfassen kann und Schallplatten, Vinyl, das hat was Organisches für mich. Das ist wie eine menschliche Haut. Da gibt es Kratzer, da gibt es kleine Scratches und so. Und mit diesen Vinylplatten zu arbeiten, ist für mich sehr was sehr Großartiges und ich kann da sehr viel machen. Und je nachdem, mit wem ich dann spiele, wie jetzt zum Beispiel mit Ute Wassermann, die Vokalistin, kann ich zum Beispiel auch Sprachfragmente da reinwerfen und da gibt es so eine schöne Verwirrung eigentlich, ne? Eine sehr konstruktive Confusion irgendwie.
Inwieweit haben Sie für Ihre Arbeit als Turntablist möglicherweise auch Vorbilder aus dem Hip-Hop, aus der Scratch-Kultur, wie wir sie ja bisher kennen?
Also ich bin eigentlich auf das Turntable-Spielen gekommen damals, als ich in den 80er Jahren in Zürich eine Radiosendung gemacht habe. Das war eine Experimentalmusiksendung, wo wir ganz viele Sachen zusammen gemischt haben, eigentlich live im Studio. Und da waren halt auch zwei Plattenspieler und ich habe dann die Schallplatten angefangen rückwärts zu drehen oder wir haben das Tempo oder irgendwie verändert. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, es gibt ja Leute, die arbeiten so, zum Beispiel Christian Marclay oder Otomo Yoshihide. Und dann bin ich dann voll reingegangen und habe halt auf Flohmärkten auch obskure Tonträger gefunden mit irgendwelchen Herztönen oder irgendwelche Spoken-Word-Sachen oder irgendwelche Solo-Posaune-Schallplatten, wo ich dann halt zusammen mixen kann oder damit arbeiten kann. Und das ist dann immer weitergegangen. Und so bin ich halt dann ein Turntablist geworden.
Das sind Sie wirklich. Also es ist enorm, mit welcher Virtuosität und Präzision Sie dieses Gerät bedienen.
Ja, es ist für mich wie ein Instrument geworden, wie jemand, der halt Gitarre spielt. Ne? Der kennt seine Griffe, wie er da spielen muss und ich habe meine eigene Technik entwickelt. Die ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen vom Hip-Hop abgeschaut, klar, aber ich bin jetzt nicht so virtuos wie so ein Hip-Hop-Meister, aber ich habe meine eigene eher so ein bisschen punkige Technik auch.
Ich würde so gerne doch nochmal auf diesen Titel des Films zu sprechen kommen und auf die Frage, inwieweit eben dieser Gunshot sich dann aber auch in ihrer Kunst wiederfindet. Und das tut er ja auch physisch. Also würden Sie sagen, es ist tatsächlich in erster Linie diese Übersetzung von seelischem Empfinden in diese Art von Noise?
Ich glaube, in so einem sehr kurzen Geräusch wie so ein Schuss, so ein Knall, kann sehr viel drin liegen halt auch. Ne? Da kann eine ganze Welt drin liegen. Ne? Das kann etwas auslösen und das kann halt sehr viel bewirken. Ich habe es halt dann auch versucht, in eine positive Energie umzuwandeln, das Ganze. Ja, es wird halt immer, ich werde immer wieder ein bisschen zurückgeworfen auf dieses Ereignis halt auch. Aber genauso war natürlich die Geburt meines Sohnes sehr, sehr tolles und energetisches Ereignis, ne, das mein Leben auch ganz stark bestimmt hat. Also beide Ereignisse waren sehr prägend für mich und ich habe das halt ganz stark einfließen lassen dann in meine Arbeit.
Den kräftigen, frischen Schrei eines gesunden Neugeborenen.
Dieser Geburtsschrei, der kommt übrigens auch in dem Film vor. Ich möchte Sie noch mal fragen, Herr Ramsey, 7 Jahre lang haben Sie jetzt an dieser Dokumentation gearbeitet. Gab es wirklich diesen Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt ist er fertig? Oder haben Sie dann irgendwann entschieden, also 7 Jahre sind genug, jetzt muss das Baby in die Welt?
Also 7 Jahre haben wir gedreht, also das heißt vor allem Drehzeit. Nachher haben wir noch 2 Jahre dran geschnitten. Und da wir das ja ohne öffentlichen Gelder gemacht haben, dauert es halt, weil wir unser Leben noch finanzieren müssen. Aber ja, doch, es gab den Moment, wo ich sage, jetzt habe ich es gesehen, das ist das Material, ich habe es nie angeschaut, ich habe auch selten durch die Kamera geschaut und gefunden, ja, damit kann man was machen, aus der Haltung, die ich hier habe mit Found Footage, wir sammeln und dann schauen wir, was wir daraus machen und dann gab es eine lange Schnipselzeit.
Marcel Derek Ramsey und Joe Klanz über den unbedingt sehenswerten Film My Life's a Gunshot, der heute Berlin-Premiere feiert. Von der Subkultur führt unser zweiter Kompressor-Podcast heute direkt in den Mainstream. Anna Wollner aus der Filmredaktion hatte die Chance, mit einem der ganz großen Hollywood-Produzenten zu sprechen, mit Jerry Bruckheimer nämlich. Dessen dritte Folge der Bad Boys, die ist gerade in den Kinos zu sehen. Und wie sie den mächtigen Mann erlebt hat, hören Sie rein und abonnieren Sie uns. Bei Spotify, Apple Podcasts oder in der DLF Audiothek zum Beispiel.